unser Vater und unser Heiland in dem Himmel. Sowohl in diesem Lied als auch heute in der Lektion haben wir Einblicke bekommen in das, was du für uns vorbereitest. Da brauchen wir vor Gerichten nicht einmal Angst zu haben. Du wirst uns teilhaben lassen an deinem Geschehen. Ich freue mich darauf, sehen zu können, wie du Neues schaffst. Wie du wieder die alte Einheit, die vor dem Sündenfall gewesen ist, herrichten wirst. Diesmal sind wir dabei, wenn du schaffst. Und wir sehen, wie das alles entsteht. Und wir können in Ewigkeit in deiner Herrlichkeit leben, auf einer völlig neuen Erde. Manchmal erscheint mir das so fantastisch, dass ich darüber grübeln muss, ob das alles in dieser Form sich erfüllen wird. Aber dir können wir glauben. Denn das alles machst du, um uns Freude zu bereiten. Hilf uns, dass wir das annehmen. Dass wir nicht nur annehmen, sondern dass wir das auch in unserem Leben, im alltäglichen Leben spüren, dass du da bist. Dass deine Begleitung durch den Alltag zu spüren ist. Segne du uns und unsere Lieben, wo immer sie auch sein mögen. Stärke du unser Vertrauen und unseren Glauben an dich. Ich danke dir, dass ich mich darauf verlassen kann. Schenke auch Inge jetzt in ihrer Predigt Freude an der Verkündigung. Öffne du uns das Verständnis, dass wir Dinge, die wir hören, auch mit in den Alltag nehmen und versuchen umzusetzen, was uns da wichtig erscheint. Danke für deine Gnade. Amen.
Ich möchte erstmal Hubert für die Fürbitte danken. Ich möchte euch sagen, dass ich sehr froh bin, bei euch zu sein. Ich bringe euch die Grüße von meiner Mutter und meiner Schwester mit. Allerdings ist Mutti gestern gestürzt, im Hinterkopf auf den Stein, aber sie landete im Krankenhaus statt beim Friseur. Aber als sie zu Hause war, wusste sie das alles nicht mehr. Schmerzen? Nein, habe ich keine. Es war auch nicht so tragisch, wie es erst aussah. Am Kopf hat man ja Kapillargefäße, die platzen ja sehr schnell. Meine Schwester, die hat mehr gelitten als sie, aber es ist soweit alles wieder in Ordnung. Und danke. Und darüber sind wir natürlich auch dem lieben Gott sehr dankbar, wenn man diese Erfahrungen macht. Nur ganz kurz, sie lag jetzt vor der Tür, ihr kennt ja jetzt den Eingang, die ersten zwei Stufen, und sie hat um Hilfe geschrien, kein Mensch hat gehört und plötzlich stand ein Mann neben ihr. Und im Dorf wusste keiner, wo der herkam. Da sagte sie mir gestern, können das nicht Engel sein, die dann plötzlich da sind, um uns zu helfen? Ich sagte, da machst du nicht Unrecht haben, das wird sicherlich so gewesen sein. Ja, ich glaube, dem Lied hat man schon in etwa angehört, worüber ich heute reden möchte. Und zwar, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Text, den der Apostel Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist, und bekannt hast dein Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich glaube, dieser Text wird auch manchem als Tauftext gewidmet. Ein Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, und dann denkt man, das Leben geht jetzt so richtig los, nicht wahr? Wir sind voller Lust und voller Tatendrang, für Jesus zu arbeiten, Tag und Nacht. Und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir sind gespannt auf das neue Leben, was sich uns auftut. Und wir alle haben doch sicher den Wunsch, einmal mit Paulus zu sagen, ich habe ihn gekämpft. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber als ich diese Texte so las, habe ich mich gefragt, na, was ist denn eigentlich der gute Kampf des Glaubens? Was verstehe ich denn darunter? Da hat jeder so vielleicht seine eigenen Methoden. Heißt das vielleicht, wir müssen in uns gehen, Versuche zu unternehmen, unsere Sünden zu lassen, ehrlich zu sein, sie nicht zu beschönigen, sie beim Namen zu nennen? Und da möchte ich noch mal kurz auf die Lektion zurückkommen, Hubert, wo du sagtest, ich will die geheimen Sünden gar nicht wissen. Ich habe vor kurzem von einem alten Liederdichter eine Zeile gehört, ich habe dich betrübt in Freuden. Kann uns das passieren? Dass wir Dinge in Freuden tun und gar nicht wissen, dass sie ihn betrüben? Aber ich will das doch nicht ständig wiederholen. Und deshalb ist meine Bitte, zeig sie mir doch.
Zumindest das habe ich in Erinnerung.
Genau, auch wenn es mir nicht so bewusst ist. Ja, soll ich meine Sünden auflisten und sie dann hinterher abarbeiten? Wie ist der gute Kampf zu verstehen? Fangen wir bei der schwersten oder bei der leichtesten an, je nachdem, wie wir vom Naturell her bestimmt und geformt sind. Aber die Versuche durch die Angriffe Satans, die sollen wir bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er hat alle seine Schularbeiten gemacht. Er hat 6000 Jahre Erfahrung. Er kennt mich seit meinem ersten Atemzug. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Er kennt mich besser, als meine Eltern mich kennen. Und ihn habe ich Tag für Tag als Gegner vor mir. Es ist eine diebische Freude, mich immer wieder fallen zu sehen. Ich nehme ein Beispiel, wenn jemanden, der Jetson plagt und er sagt, heute nehme ich mir vor, mit Gottes Hilfe ganz ruhig zu bleiben, ist egal, was mir begegnet. Kriegt er das hin? Vielleicht fällt ihm vorher auch noch ein, wenn er spannende Situation kommt, zu beten, Herr, hilf mir. Und wir kämpfen und wir kämpfen und unsere Gedanken ringen sich immer um dieses eine Thema und bringen uns immer mehr in Not. Und dann haben wir uns aus der Kontrolle verloren. Und wenn wir dann zu uns kommen, sind wir wieder die Unterlegenen. Schauen wir einige Stunden zurück, dann merken wir, dass unser sich selbst zügeln und an die Kandare nehmen gar nicht geholfen hat. Und sollte es uns doch mal einen oder zwei Tage gelingen, werden wir dann nicht stolz? Dann, das haben wir jetzt geschafft. Den Punkt können wir abhaken. Siegessicher wenden wir uns dem nächsten Punkt auf der Liste zu und merken gar nicht, dass der erste uns schon wieder begleitet. Wir kennen doch das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Jesus erzählt. Dieses arme kleine Ding wollte die besseren Grashälmchen finden und hat sich im Gestrüpp verirrt und kommt nicht mehr raus. Diese Dornen haben sich in seiner Wolle verhakt. Alleine geht nicht mehr. Wenn wir jetzt nicht einen Hirten hätten, der genau weiß, wie viele Schafe in seinem Stall sind und dass er eins suchen muss. Meine Mutter hat mal vor langer Zeit ein Hörbuch geschenkt bekommen und das rankt sich um den 23. Psalm. Hier spricht ein Hirte, ein wirklicher Hirte, er ist auch Wissenschaftler und Theologe, der hat die ersten oder frühen 10 Jahre seines Lebens wirklich in Afrika als Schafhirte verbracht. Und er sagt, die Bedingungen dort sind ähnlich wie in Israel. Man muss ständig auf der Hut sein. Man muss ständig neue Weideplätze finden. Man muss ständig wissen, wo ist das reine Wasser. Man muss ständig wissen, wo sind wilde Tiere. Ich muss meine Schafe ja schützen. Er sagte, der Hirte ist nicht mit dem zu vergleichen, was wir hier in der Lüneburger Heide haben. Wir bei uns haben ja nur einen Stacheldraht. Das ist der billigste Hirte. Und in der Lüneburger Heide, der hat noch Zeit, Socken zu stricken. Sagte er, und ich hatte eine Zeit lang ein Mutterschaf. Das brachte herrliche Lämmer zur Welt. Aber dieses Luder lag 3-4 Mal in der Woche auf dem Rücken. Schöne, weiche Mulde. Sagt er, wenn das einem Schaf passiert, ist es zum Tode verurteilt. Es kommt nie mehr alleine auf die Beine. Ja, und wie oft liegen wir auf dem Rücken, wenn wir unsere Liste angucken. Alle Haken können wir fast meistens wieder durchstreichen. Und wir gehören dann noch zur Gemeinde Laodicea, stolz, überheblich. Wir haben alles, wir haben ja auch vieles, ne? Was andere Leute aus der Schrift nicht wissen. Und wir sind auch noch bereit, ihnen zu widersprechen. Das ist die einzige Gemeinde, die sagt, ich brauche dich nicht, ich habe alles. Ja, und jetzt sollen wir den guten Kampf kämpfen. Wie mache ich denn das? Gehen wir in den Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6. Epheser, ja. Hier wird uns ja von dem Apostel Paulus ein Bild gezeichnet. Und da ab Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Machthaber der Bosheit in der Himmelswelt. Na, nun jetzt kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Welch ein Heer steht vor uns. Welch eine Armee, welch eine Waffengewalt. Und Satan kämpft nicht fair. Selbst wenn er Mann gegen Mann kämpfen würde, auch das wäre aussichtslos. Wir können ungefähr feststellen, was sich in unserem Inneren abspielt und abtobt, wenn wir in den Lukas gehen, Lukas Kapitel 9, die Verse 37 bis 43. Lukas Kapitel 9, die Verse 37 bis 43. Es geschah aber am folgenden Tage, als sie von dem Berge herabgestiegen waren, Jesus war auf dem Verklärungsberg mit den drei Jüngern. Da kam ihm eine große Volksmenge entgegen, und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach, Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter Schäumen. Und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reißt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, sie auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jetzt wird hier geschildert, warum sie es nicht konnten, aber mir geht es darum, was dem jungen Mann passiert ist. Er wird hin und her gerissen, er schäumt. Er wird ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen. Ist das nicht das, was in uns sich abspielt, wenn wir auf unser Register gucken, das wir so gerade aufgeschrieben haben? Es muss furchtbar gewesen sein. Welche Strategie kann hier überhaupt greifen? Was könnte uns helfen? Uns gegen diese Mächte, die vor uns stehen, zu wehren. Wenn wir blind und gutgläubig uns in die Wogen des Lebens stürzen, haben wir keine Chance. Kommt uns schon mal der Gedanke, unsere Aussichten im Kampf zu berechnen? Wie komme ich mit ihm klar? Sind wir kluge Haushalter unserer Kräfte? Es steht im Korintherbrief in Kapitel 12, steht ein Text. Manchmal kommen wir vielleicht auch auf die Idee, 2. Korinther Kapitel 12, der Vers 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genüge an dir, und in meiner Schwachheit komm zur Vollendung. Sei gerne willig, mich nun vielmehr meiner Schwachheiten zu rühmen, damit die Kraft Christi bei mir ist und bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also dieser Text fährt uns dann ja total in die Parade. Ich soll kämpfen und werde schwach gemacht. Und der Paulus rühmt sich noch seiner Schwachheit. Also da kommt man ja wohl nicht ganz klar, wenn ich einen guten Kampf kämpfen soll. Er hat Wohlgefallen an seiner Schwachheit. Ist das die richtige Voraussetzung für einen Kampf? Hier wird unser Denken eigentlich auf den Kopf gestellt. Paulus wurde ein auserwähltes Rüstzeug, nachdem Jesus ihn kampfunfähig gemacht hat. Er wurde blind, aber ich glaube auch blind für das, was er früher in seinen inneren Augen gesehen hat. Ein Ertrinkender ist nur dann zu retten, wenn er dreimal untertaucht. Rettungsschwimmer können davon ein Lied singen. Mein Onkel hatte diesen Schein gemacht und er sagte, manchmal war die letzte Wehr und Waffe, den Ertrinkenden K.O. zu schlagen. Sonst wären wir beide nicht ans Ufer gekommen. Also hat das mit der Schwachheit und dem Kampf doch irgendetwas zu tun. Wenn ich mich wehre an falscher Stelle. Paulus wurde alles genommen, auf das er so sicher bauen wollte. Er war jung, er war Pharisäer, er war kluger Mann, er gehörte zum Rat und er war auch noch reich durch seine Zeltmacherei. Und das hat Jesus ihm alles weggenommen und sagt, jetzt bist du mir ein auserwähltes Rüstzeug. Völlig paradox. Gehen wir zurück zum Epheser, der wird uns heute begleiten. Epheser Kapitel 6 wieder. Epheser Kapitel 6 und doch der Vers 12. Den haben wir eben schon gelesen, denn unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Eine Übermacht Satans mit seinen Engeln wird uns hier drastisch vor Augen geführt. Und dann sagt uns weiter der Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Nun muss ich doch kämpfen und soll auch noch eine Rüstung anziehen. Wie kommen wir mit diesen Texten klar? Wir werden also hier aufgefordert, einem Krieger ähnlich zu sehen, auch bewaffnet zu sein bis an die Zähne. Hier ergeht die Aufforderung an dich und an mich, eine Rüstung anzulegen. Und diese Rüstung sollten wir uns genauer ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Burgen und Schlössern wart, da stehen ja überall diese Ritterrüstungen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr da hineinschlüpft, dass ihr euch bewegen könnt? Hier ein Scharnier, an den Knien, ja und nun kämpfe mal und dann auch noch einen guten Kampf. Der Einzige, der behende war, war dann das Pferd. Der Ritter selbst konnte nicht viel anstellen. Also ich glaube, dass diese Rüstung, die wir von Gott bekommen, nicht so unbequem ist oder vielleicht manchmal doch. Gehen wir in den Vers 14 hinein. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ist da erstmal hin. Warum platziert der Apostel Paulus, Lenden ist ja hier dieses Gebet, mit Wahrheit? Wenn wir einem Feind gegenüberstehen, früher hatten die ja die Lanzen, wenn die alten Ritterspiele, wenn ihr euch die vorstellen könnt, die werden ja meistens in den Bauch gerammt. Auch noch im Ersten Weltkrieg, die Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett. Also das scheint hier eine sehr gefährliche Zone zu sein. Und Paulus sagt, ihr sollt mit der Wahrheit da bekleidet sein. Jetzt muss ich ja wissen, was Wahrheit ist. Wie definiert die Bibel Wahrheit? Jesus Christus, das Wort Gottes und das Gesetz. Also wenn ich Wahrheit um die Lenden binde, wen habe ich hier angezogen? Ihn. Wahrheit, das Wort, das Gesetz, das ist der sicherste Schutz an meinen Lenden. Bitte? Der Gürtel hält auch alles zusammen. Aber dieser Text schützt auch noch einen anderen Körperteil. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also das sitzt jetzt hier oben. Warum sitzt hier die Gerechtigkeit? Die Dinge sind ja alle nicht von ungefähr. Der Paulus hat sich ja dabei gedacht. Was haben wir hier oben in der Brustgegend? Was ist da? Unser Herz. Und bei dem Bauch noch, um zu sagen, da stecken keine Körperteile drin, die mich denken lassen. Ne? Aber jetzt rutschen wir ein Stück höher. Der Hebräer denkt mit dem Herzen. Er sagt ja, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Jetzt hat Paulus die Gerechtigkeit hier oben platziert. Der Brustpanzer ist die Gerechtigkeit. Und dazu können wir einen Text aus dem Alten Testament finden, in Jeremia 23, Jeremia Kapitel 23, Vers 6. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Also was habe ich hier oben? Den Herrn? Auch wieder Wahrheit? Ich habe also hier oben Jesus Christus angezogen, der mein Herz bewahrt und behütet, weil aus ihm die bösen Gedanken kommen. Vers 15 ist ein ganz merkwürdiger Text. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ich habe immer gedacht, das mache ich mit dem Kopf und mit den Händen. Und der Paulus sagt, du sollst das an den Schuhen haben. Was sind die Körperteile, die mich in Bewegung setzen? Die Füße. Und die Füße brauchen auch Schutz. Die brauchen Schuhe, damit ich mich nicht wundlaufe. Und deshalb hat Paulus uns die Verkündigung des Evangeliums an die Füße platziert. Und da möchte ich wieder ins Alte Testament mit euch gehen, in den Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 und 2. Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, die Trauernden. Und genau diesen Text finden wir in Lukas Kapitel 4. In Lukas Kapitel 4, denn genau diesen Text zitiert Jesus, als er in Nazareth war und seinem Volk versuchte, die frohe Botschaft zu verkündigen. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie sehen werden, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden. Er hat mich gesandt, das hat doch mit Bewegung zu tun. Und wir wissen ja auch, wie es Christus gekommen ist in Nazareth. Wenn wir einige Verse weiterlesen, in Kapitel 28 bis 30, Vers 28 bis 30, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn hin bis zum Rande des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Na, die gute Botschaft mit den richtigen Schuhen an den Füßen, die ist Jesus Christus nicht gut bekommen. Sagte er nicht zu Paulus, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen? Die Bereitschaft, die mich in echter Weise antreibt, sind die Schuhe an meinen Füßen. Und ich glaube, sie sind maßgeschneidert. Und dabei muss ich nicht krampfhaft suchen, was meine Aufgaben sind. Das war früher für mich als Kind und als Jugendliche immer furchtbar. Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Und dann hat man mir gesagt, was ich tun soll. Missionsschriften verkaufen. Erntedank, großer Missionsmonat. Und dann sank mein Herz schon immer tiefer. Ich konnte nicht an die Türen gehen und schälen und dann auch noch etwas verkaufen. Eine Schrift kostete eine Mark. Mindestabnahme waren wie viel? 10. Wann kriegst du die 10 zusammen? Und das war für mich nachher so grauslich, dass ich meine schon lange vorher Teile meines Taschengelds gespart hatte, habe die 10 Mark bezahlt und habe die Schriften verschenkt. Denn es gibt doch den Text, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Das waren für mich Konflikte, da kam ich nicht mit klar. Und erst nach langer Zeit habe ich in Epheser, in dem die Waffenrüstung steht, in Kapitel 2, einen Text für mich entdeckt. Und der ließ mich ruhiger werden. Epheser Kapitel 2 und dort Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott aber vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Also wer hat meine Aufgaben längst fertig? Dann habe ich gesagt, lieber Gott, mach die Schublade auf, wo meine Aufgaben drin liegen. Und das ausgerechnet mir. Vielleicht weißt du noch ein bisschen von früher, Hubert. Ich war zu. Und dann habe ich gesagt, ich will nie mehr Nein sagen. Und plötzlich ging es. Früher hättet ihr mich an diesem Platz nie stehen sehen. Im Chor singen, zweite, dritte Reihe. Ach, das war schon reichlich. Ja, aber wir wissen, wenn wir ihm sagen, ich möchte, dass er das dann auch tut. Dann kann er uns Dinge wegnehmen. Ich war immer der Meinung, mein Lampenfieber ist so groß, da kann mir auch Gott nicht helfen. Welch ein Irrtum. Ja, und dann gehen wir in das Kapitel 6 wieder und doch der Vers 16. Kapitel 6, Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Jetzt habe ich schon überall was um. Jetzt muss ich auch noch ein Schild in die Hand nehmen. Nachdem Salomo oder der Sohn Salomos all die goldenen Schilde verspielt hatte. Salomo hatte ja alles aus Gold. Da gab es das aus Bronze. Versucht mal so ein Ding in die Hand zu nehmen. Aber wir brauchen es. Die feurigen Pfeile, die können nur durch diesen Schild abgewehrt werden. Ja nun, meine Bewegungsfreiheit wird immer kleiner. Aber ich brauche ihn. Und da heißt es, der Schild des Glaubens. Es ist ein unvorstellbarer Druck, der auf uns einstürmt, wenn wir die feurigen Pfeile Satans mal nur so von einem Tag beobachten. Und dann habe ich den nicht in der Hand. Aber jetzt muss ich Glauben definieren. Wo wird mir Glaube am besten definiert? Der Glaube, der mich bewahrt. Du meinst die Zeugen? Ja, die. Steht der in 11? Da sind doch die Glaubenszeugen, ne?
Der Glaube ist der tragende Grund
dafür. Vers 1 dann, ne?
Vers 1.
Ja, gut. Aber ist es nicht viel allgemeiner und für manche so sehr annehmbar ausgedrückt in Johannes 3, Vers 16? Alle, die an ihn glauben, da gibt es jetzt in der Bibel den Text, die Teufel glauben auch und zittern. Sind die gerettet? Also der Glaube muss schon etwas sehr Spezifisches sein. Und wenn wir dann in Johannes Kapitel 7 aufschlagen, da wird uns ein bisschen mehr über diesen Glauben gesagt. Johannes Kapitel 7, Vers 38. Da sagt Jesus selbst, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Aha, jetzt habe ich eine ganz gewisse Richtschnur. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Ich kann also jetzt nicht jeden Glauben da hineinbringen. Diesen Glauben brauche ich, um im Kampf zu bestehen. Und dann sagt der zweite Teil, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ja, jetzt auch noch das. Jetzt muss ich kämpfen und soll auch noch andere mit frischem Wasser beglücken. Aber da haben wir in Matthäus Kapitel 4, heute müssen wir ein bisschen arbeiten, in Matthäus Kapitel 4 etwas Wertvolles, was Jesus uns selbst auch zeigt und auch vormacht. Matthäus Kapitel 4, die Verse 10 und 11, wir kennen sie alle. Das ist die dritte Versuchung, da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, glauben, wie die Schrift sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und was passiert dann? Vers 11. Der Teufel ging hinweg und Engel kamen und dienten ihm. Passiert mir das auch, wenn ich dazu fähig bin, mit seiner Hilfe zu sagen, geh weg, es steht geschrieben. Wir haben im Text eben gesungen, meine Begierden, meine Lüsten, meine Lügen. Aber wenn ich da drin hänge, wie das Schaf mit seiner Wolle in den Dornen, dann wird das oft manchmal sehr schwer. Satan geht und Engel dienten ihm. Glauben, wie die Schrift sagt. Und jetzt zurück zu Epheser, Kapitel 6, Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Jetzt kommen noch ein paar Teile dazu. Den Helm des Heils. Ich kann Satan nicht mein blankes Gesicht anbieten. Das ist einem im Alten Testament mal übel bekommen. Der Goliath, der meinte doch, bei dem Zwerg David muss ich doch nicht den Helm aufhaben, vor allen Dingen nicht das Visier runterlassen. Ein kleines Steinchen aus seiner Schleuder hat diesen starken Mann hingestreckt. Der Helm des Heils. Wer ist das Heil? Wen habe ich also auf dem Kopf? Immer Jesus Christus. Und jetzt kommt noch das Schwert. Ich habe hier den Schild, das Schwert. Ich habe für mich eigentlich überhaupt keine Handlungsfreiheit mehr, wenn ich das alles in der Hand behalte. Und jetzt kommt der Hebräertext, den ich auch sehr gut finde, der mir erzählt, wie der Helm aussieht. Hebräer Kapitel 4 oder das Schwert. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn dann heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke auch als des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, wenn ich das da lese, dann habe ich das Schwert nicht in der Hand für meinen Gegner, auch nicht für Satan. Dieses Schwert ist ja gegen mich gerichtet. oder nicht? Ich soll durch das Wort Gottes seziert werden, bevor ich damit auf andere zugehe. Wort Gottes ist ja auch zur Verkündigung notwendig. Aber nur wenn er mich zerschneidet und mich wieder so zusammensetzt, wie damals den Paulus, dann bin ich auch in der Lage, das Schwert jemandem anderen zu bringen, nämlich das Wort Gottes. Vorher lese ich dem anderen nur die Leviten. Und bin so stolz wie ein Paulus vor Damaskus. Also das Schwert muss erstmal in mich hineindringen, um mich zu verteidigen. Also, wir erhalten dieses Schwert, das uns durchdringt, uns wieder neu zusammensetzt. Es ist in erster Linie nicht auf die Truppen Satans gerichtet, sondern wir dürfen sagen, es steht geschrieben, wie Jesus Christus uns das gesagt hat. Aber das kann ich nur, wenn das Schwert mich getroffen hat. Vorher nicht. Und wir wissen, wer dieses Schwert auch ist, diese Waffe. Und sie wird uns ganz besonders eindringlich in Johannes 1, Vers 1 geschildert. Den Text lesen wir auch noch. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses Schwert, ich habe mit diesem Schwert Gott selbst in der Hand, wenn ich es auch an mir arbeiten lasse. Also, wir haben Wahrheit um die Lenden, Gerechtigkeit um die Brust, Schuhe an den Füßen, die mich bereit machen, das Evangelium zu verkündigen, den Schild des Glaubens in der Hand, den Helm des Heils und das Schwert. Wenn ich dann mit dieser Rüstung mich vor den Spiegel stelle, wen sehe ich denn dann? Mich nicht mehr. Aber kann es sein, dass diese Rüstung mich manchmal zwickt? Sie ist maßgeschneidert, aber wieso zwickt sie dann? Werde ich an manchen Stellen zu dick? Jesus sagt ja einmal, eure Herzen sind dick geworden. Wachse ich aus dieser maßgeschneiderten Rüstung heraus, weil ich mal etwas besser weiß? Darf ich irgendeinen dieser Gegenstände überhaupt ablegen? Ich muss Tag und Nacht alles bei mir haben. Und das ist manchmal unbequem. Also auch die Rüstung Gottes kann mir manchmal sehr viel Kummer bereiten. Wir sind eingehüllt in Jesus Christus. Aber Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf. Das ist eine Aufforderung, jetzt soll ich was tun in dieser Rüstung. Wie soll ich das machen? Was ist eigentlich mein Kampf? Das war bei all diesem immer meine Frage. Ist nicht mein Kampf der größte Kampf, aufzuhören, selber zu kämpfen? Das ist unser Kampf. Hör ordentlich auf. Sieh ein. Steck dich in die Rüstung. Lass mich machen. Du kannst es nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Unser Kampf mit unserer eigenen Rüstung, so gut sie auch auserwählt ist. Wir können ja heute, wir kennen ja Leichtmetall, nicht? Wir können ja Rüstungen anhaben, die sind so geschmeidig. Und dann zwicken uns die Schuhe, die Jesus uns verpasst. Der Schild des Glaubens wird zu schwer. Luther sagt mal an einer Stelle, hilf, dass mein Glaube nicht stirbt. Dann wird es hier um die Brust so eng. Wie unsere Herzen werden dick. Also die Rüstung Gottes, die muss ich ständig wieder neu anpassen lassen. Unser Kampf geht gegen uns selber. Und wir wissen da, dass Jesus auch Menschen damals, als er auf der Erde war, begegnet ist, die schon verloren waren. Kennen wir einen ganz mit Bestimmtheit? Judas. Und er ruft auch den Pharisäern das siebenfache Wehe zu. Ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Die haben auch gekämpft, die Pharisäer. Aber die hatten wohl eine eigene Rüstung an. Und nur der Meister der Geister ist in der Lage, das, was in uns tobt, diese Geister auszutreiben. Und wenn sie in die Säue fahren zum Ersaufen. Meine Aufgabe in diesem Kampf ist, Schuldenanerkennung, wie wir das heute in der Lektion gehabt haben, mich ausliefern, zu kapitulieren. Na, das ist ein Kampf. Das ist wirklich der Kampf. Der größte Kampf, den wir leisten müssen. Weiße Fahne hissen. Das Kleid der Gerechtigkeit. Unser Ringen durch die enge Pforte einzugehen und unsere Seligkeit zu ergewinnen, unser Heil mit Furcht und Zittern zu erhalten, besteht doch darin, dass wir uns selbst täglich abhalten vom Kampf. Mit Satan auf eigene Faust in den Ring zu steigen, ist Vermessenheit. Es ist tödlicher Leichtsinn. Und die Gemeinde Laodicea, reich sich wähnt, wird dahin kommen, dass von ihr gesagt wird, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote. Dieses Ausharren in dieser Rüstung, das wird Gott der Gemeinde Laodicea schenken und mit ihm auf seinem Throne zu sitzen. Verlassen wir uns auf Jesus nach dem letzten Text, den ich heute lese, in 1. Korinther 1, Vers 8. Und ich habe schon mal gesagt, dieser Text passt hinter jede Predigt. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr unanklagbar seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Macht ihr das, wenn wir die Rüstung anbehalten? Wenn ich sagen, so jetzt irgendwas muss ich ablegen, das wird mir heute zu schwer. Und dazu fiel mir das Gebet Luthers ein. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal vorgelesen habe. Er sagt hier, meine Hoffnung, mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit es unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein, sagt Martin Luther. Und ich glaube, unser auch, oder? Amen.